Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe einen Gast, mit dem ich zum ersten Mal spreche, der aber schon mal da war, der Frank Erik. Guten Morgen.
Guten Morgen, hi.
Heißt du wirklich Frank Erik oder ist das eigentlich nur so ein Zweitname, den du...
Ja, das ist eher so eine Suchmaschinenoptimierungsgeschichte, weil gib mal Frank Walter ein, Walter ist mein Nachname, und dann landest du auf der Seite der SPD und um das ein bisschen auszuhebeln, habe ich dann einfach meinen zweiten Vornamen, Frank Erik, immer dazu genommen, wenn ich irgendwie im Internet schreibe.
Okay, ich werde dich trotzdem aus Zeitgründen mit Frank anreden, dass du nicht immer den ganzen Namen aussprechen musst.
Das ist vollkommen in Ordnung, ich finde, das ist auch eigentlich das, was alle tun, ja.
Okay, genau, du warst beim Manu schon mal im Cast, da habt ihr über, wir haben extra nochmal nachgeschaut, Defiance geredet. Sag doch trotzdem nochmal zwei ganz kurze Worte zu dir, weil es schon ein bisschen länger her.
Ja, also ich bin der Frank und ich schreibe für Eurogamer aktuell sehr viel und auch für Gamona. Ich bin als freier Journalist unterwegs und das jetzt auch schon ein paar Jährchen und ja.
Genau, und bei Eurogamer habe ich einen langen Vorschautext gesehen zur World of Tanks Xbox Edition und dann habe ich mir gedacht, ach, dann haue ich doch den Manu mal an, ob der mich mit Frank schnell in Kontakt bringen kann, weil wir wollen heute über World of Tanks reden. Und das war ja lange in der Beta auf der Xbox, habe ich ja schon erwähnt. Und irgendwann in den letzten Wochen war jetzt quasi dieser, den es ja immer gibt bei Free-to-Play-Spielen, dieser Commercial Launch, wo man dann irgendwie sagt, ja, jetzt ist es offiziell aus der Beta raus. Oft merkt man dann gar keinen großen Unterschied, sondern es wird halt einfach nur der Name geändert. Aber eigentlich kann man ja schon in der Beta oft mit Geld zahlen und oft sind die Betas auch schon so umfangreich und ausgereift, dass man eigentlich gar nicht weiß, warum das noch eine Beta genannt wird. Du hast es in der Beta eben für Eurogamer jetzt auch lange gespielt und hast jetzt nach Release nochmal ein bisschen reingeschaut, um es ein bisschen aufzufrischen, ne?
Genau, also ein bisschen nochmal gucken, ob sich da groß was verändert hat, was auch teilweise der Fall ist. Also die Steuerung zum Beispiel hat sich verbessert im Vergleich zu meinem Testbericht. Da hatte ich ein bisschen moniert, dass die Panzer zwar mit dem Gamepad im Vergleich zur PC-Version natürlich sich gut steuern, auch etwas intuitiver steuern, aber manchmal auch ein bisschen störrisch sind. Aber auch da haben sie jetzt nachjustiert und es geht jetzt wesentlich leichter, durch die Gegend zu rollen.
Okay, ja, ich hatte diese Störrigkeit, da müssen wir am Ende auch nochmal reden, die hatte ich selbst jetzt da noch. Also dann möchte ich fast nicht wissen, wie die sich vorher gesteuert haben. aber ja. World of Tanks wird ja mal ganz gern so als Counter-Strike mit Panzern bezeichnet und da muss ich sagen, das stimmt, ich kann das irgendwo auch nachvollziehen, warum das so genannt wird, aber es gibt eben auch Aspekte, wo ich sage, nee, der Vergleich trifft es dann eben doch nicht. Und als es jetzt auf der Xbox gelauncht ist, war ich wirklich, wirklich überrascht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Und ich habe irgendwann mal für Insert Moin den Spruch geprägt, I came for the podcast and stayed for the fun. Also so diese Spiele, die man halt ausprobiert, weil man drüber casten will und dann aber feststellt, holla, die machen mir ja doch viel mehr Spaß, als ich erwartet hätte und jetzt spiele ich einfach irgendwie trotzdem weiter, obwohl ich genug gesehen habe, um drüber zu casten. Und genau, bei World of Tanks ging es mir so, dass ich mir gedacht habe, naja, das sind halt so komplexere Panzerschlachten und ich war dann doch überrascht, dass die so kurz sind, also dass man einfach so... Also bei mir hat nie eine Partie wirklich länger als, also 10 Minuten war schon das Maximum. Es gibt immer einen Timer, der 15 Minuten runterzählt.
Das ist das Maximum bei den Partien.
Genau, ja. Und das ist bei mir einmal wirklich ausgereizt worden, aber das war auch nur deswegen, weil, glaube ich, einer irgendwie AFK war und dann gar nicht gekämpft hat. Und dann standen die halt einfach, es war noch einer von unserem Team auf der Karte und der andere hat nicht gekämpft. Und dann hat es halt einfach zu lange gedauert, bis die sich gefunden hatten und dann lief die Zeit halt ab. Aber es ist schon immer... Es ist nie eine riesen Taktikschlacht, wo man sagt, da behagt man sich irgendwie eine halbe Stunde auf irgendeiner Karte, sondern es ist immer relativ schnell vorbei.
Das ist auch, ich glaube auch, das war einer der Gründe, weshalb das Spiel dann im Endeffekt so erfolgreich wurde. Also auch eben erstmal auf PC, weil es ist dann doch sehr kurzweilig und sehr zugänglich. Und man kann es halt auch mal so feierabends mal kurz sich einloggen, schnell eine Runde spielen und dann wieder raus. Also das ist die große Stärke von dem Titel.
Und das Problem ist nur, dass du, wenn du Feierabend sagst, das ist dann immer dieses, komm, eine Runde noch, komm, eine Runde noch. Ah, man, jetzt, und dann, ja, und dann ist halt irgendwie 12 Uhr nachts und man denkt sich, oh, habe ich jetzt den ganzen Feierabend, im wahrsten Sinne des Wortes, den ganzen Abend damit verbracht.
Ja, stimmt, man drückt einfach immer wieder auf diesen Gefechtsbutton und lässt sich dann von dem Matchmaking in eine neue Partie schmeißen. Und dann kriegt man neuen Panzer oder einfach nur eine neue Kanone oder so. Und dann will man die natürlich auch nochmal ausprobieren und dann kommt das dazu und jenes dazu. Oder dann hatte man gerade so viel Spaß und denkt sich, naja, komm, ein noch, ne? Und ja, das ist bei dem Spiel ziemlich präsent, ja.
Ja. Und was mich jetzt zu dem Punkt führt, warum ich sage, warum es irgendwie doch nicht zu Counter-Strike passt, weil ich fand es ganz angenehm mal, dass man ein Multiplayer-Spiel hat, bei dem es nicht auf Reflexe ankommt. Also das heißt, es ist kein Ego-Shooter, wo man sagt, man muss quasi schneller reagieren als der Gegner und dann hat man halt quasi in einem fortgeschritteneren Alter auch keine Chance mehr, sondern ich war doch überrascht, wie viel Taktik dann irgendwie von Entscheidung ist. Und sagen wir mal, selbst wenn der andere irgendwie schnellere Reflexe hat, dann trifft er vielleicht den ersten Schuss, aber dann dauert es bei ihm auch ewig, bis er nachlädt. Das heißt, es kommt viel mehr auf gutes Navigieren in der Landschaft an, auf präzises Schießen, auf gutes Teamplay. Das ist auch sehr wichtig. Teamplay ist viel wichtiger, als man es vielleicht im ersten Moment denkt. Deswegen ging es mir so, dass ich gedacht habe, ach ja, hier muss ich nicht wie bei Battlefield irgendwie schauen, dass ich möglichst schnell am Abzugstrigger bin, sondern es ist eher so, dass man sagt, ja, ein geschickter Spieler kann sehr, sehr viel wettmachen einfach da.
Ja, es ist auch eine Frage der Positionierung. Also zum Beispiel, wenn du versuchst, gerade so Angriffspanzer über die Front zu kriegen, dann wirst du meistens an deren Panzerung einfach scheitern. Weil, ja, hinterlässt kaum Schaden und da haben sie dich schon 10-mal zerlegt, bis du einigermaßen durchgekommen bist. Während wenn du zum Beispiel an der Seite in die Kette schießt oder den Panzer von hinten angreifst oder so, wo die Panzerung schwächer ist, dann kommst du natürlich schneller durch. Also es ist schon eine Frage des Taktierens, manchmal auch es in die Zange nehmens und man kann sich natürlich auch gut verstecken, zum Beispiel hinter Gebüschen oder so. Das macht sich dann schon bemerkbar, dass manche Leute sich halt sehr, sehr geschickt positionieren auf der Karte und dadurch halt ihren Vorteil ausspielen.
Und diesen Aspekt mit Teamplay, weil das kennt man ja auch aus vielen anderen Spielen, dass Panzer oft weiter schießen können, als sie gucken können. Das heißt, du hast manchmal recht absurde Situationen, bei denen ich mir am Anfang dachte, so, hey, was ist jetzt denn kaputt? Du stehst irgendwo und zielst auf einen Panzer, der relativ weit weg ist.
Ja.
Und also wenn du zielst, dann musst du den mit dem Fadenkreuz quasi drauf zielen und dann färbt sich die Silhouette von dem rot oder eben gelb oder orange. Das heißt, es zeigt dir auch so ein bisschen an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dem jetzt kritischen Schaden zufügst. Und wenn der nämlich dann verschwindet, dann denkst du dir, hey, das ist doch jetzt ein Grafikbug oder sowas. Also der ist wirklich einfach nicht mehr sichtbar für dich. Und dann checkst du aber, aha, ich kann den nur sehen, wenn meine Teamkameraden den auch sehen. Also das heißt, wenn man möglicherweise vorne irgendwo einen Spähpanzer hat, der Gegner für mich taggt. Also das ist nicht wie bei Battlefield, dass die wirklich aktiv gespottet werden müssen, sondern sobald der im Sichtbereich ist, können alle von dem Team den sehen.
Genau, das ist auch mittels dieses, also es ist so, dass die Panzer jeder ein Funkgerät hat und das dann normalerweise, also in der PC-Fassung ist es jedenfalls so, dass auch die Reichweite einfach bestimmt, wie weit du mit deinen Teamkameraden das austauschen kannst. Das ist in der Xbox-Version ein bisschen abgespeckt, auch weil die zum Beispiel keine Mannschaft, keine Crew an Bord haben. In der PC-Fassung gibt es ja so eine Crew, da gehört auch ein Funker dazu und je mehr der an Erfahrung sammelt und je besser der wird, der kann dann auch irgendwelche Sonderspecial-Fähigkeiten dazulernen, desto besser klappt das mit diesem Austausch über die Karte hinweg. Ne? Und das ist natürlich auch wichtig für Artilleriepanzer beispielsweise. Die gibt es ja auch in dem Spiel. Weiß nicht, hast du schon mal einen Artilleriepanzer gespielt oder ist das überhaupt deine
Richtung? Nee, ich habe mittlere Panzer, soweit bin ich noch nicht gekommen. Also ganz kurz, es gibt leichte Panzer, das sind eben so Spähpanzer, die sind relativ schwach gepanzert. Das heißt, die kriegen ein, zwei Treffer ab und dann sind die eigentlich hin. Die sind vornehmlich dafür da, dass du eben vorne rumfährst und wirklich versuchst, dich zu verstecken oder so zu manövrieren, dass du für deine Leute die spottest. Und dann kriegst du nach der Ende der Partie, je mehr du gespottet hast, desto mehr Punkte kriegst du dann auch. Also das heißt, du wirst auch dafür belohnt, wenn du deine Rolle als Spähpanzer quasi gut ausfüllst. Und dann gibt es die mittleren, die schweren. Und dann gibt's die Panzerjäger, die eben unfassbar träge sind, aber die halt richtig Wumms in der Kanone haben. Das heißt, so, die heißen, glaube ich, sogar Panzerknacker oder irgendwie sowas, ne?
Ja, also diese Angriffseinheiten, die haben halt aber auch oft den Nachteil, dass sie nur frontal, also die haben, es ist ja so, viele Panzer haben ja diesen drehbaren Turm. Und solche Panzer sind meistens direkt nach vorne ausgerichtet und die können sich nur in einem ganz kleinen Feld nach vorne hin drehen. Und deswegen müssen die natürlich auch ziemlich viel rumfahren und können auch leicht ausmanövriert werden, wenn man einfach Kreise um sie zieht und den Turm dann entsprechend bewegt, ne?
Genau, das ist nämlich manchmal auch so, dass der Turm dreht sich langsamer als der Gegner fährt. Das heißt, wenn du einen schlechteren Panzer hast oder eben, wie du sagst, so einen schweren, dann hast du zwar enorme Feuerkraft, aber du schaffst es überhaupt nicht, diese Feuerkraft quasi gewinnbringend anzubringen, weil du es nicht schaffst, den Gegner, wenn du zum Beispiel auf so einen leichten Spähpanzer schießen willst, der flitzt da so schnell rum, dass du es nicht schaffst, ihn irgendwie wirklich während der Fahrt kannst du sowieso vergessen. Also du musst eigentlich darauf hoffen, dass er irgendwo mal stehen bleibt und du dann wirklich deine Kanone ausrichten kannst. Also das für mich, ich fand das sehr gut gebalanced, weil irgendwie jede Klasse hat irgendwie so seine eigenen Stärken und Schwächen und man muss sie halt richtig spielen, damit sie auch irgendwie zur Geltung kommt. Und genau, und zu den Artilleriepanzern bin ich bisher noch gar nicht gekommen.
Ja.
Was kannst du zu denen sagen?
Also die sind ein ganz interessanter Spezialfall, weil die haben so ein, also es ist ja so, man kann mit jedem Panzer kann man in so einen Zoom-Modus gehen. Das heißt, man guckt quasi dann durch das Panzerrohr hindurch und kann da aus der Ego-Sicht heraus seine Feinde behaken. Normalerweise sieht man ja den Panzer immer so aus der Rückperspektive und fährt dann halt so in Schulterperspektive rum. Und bei den bei der Artillerie ist es so, dass du, wenn du diesen Modus einsetzt, dass du dann plötzlich in die Vogelperspektive wechselst und dann siehst du eine Linie und einen Zielkreis und kannst dadurch wirklich die Karte aus der Vogelperspektive mit Schüssen eindecken, was natürlich dann die leichten Panzer in deinem Team unglaublich wichtig für dich macht, weil wenn die nämlich nicht den Gegner aufspüren und dir das durchgeben, dann siehst du nicht, wo der steht und kannst ihn auch nicht beschießen. Und du musst dich selber natürlich auch einigermaßen sinnig positionieren, weil du dann entsprechend über Hindernisse hin drüber schießt. Also das geht ja in so einer ballistischen Kurve. Und das macht diesen Panzer für mich zum Beispiel auch zu einem sehr interessanten, Werkzeug, einfach weil man dann da wie der Herrgott aus dem Himmel heraus mit der Faust dann auf die Gegner niederschlägt. Und deswegen muss man sich auch sehr in Acht nehmen vor der Artillerie.
Ja, aber man kann sie natürlich auch, die sind auch natürlich dankbare Opfer, wenn sie sich irgendwo total sichtbar irgendwie auf einem hohen Hügel positionieren und du sie aus der Entfernung sehen kannst, dann sind die halt total schnell weg. Also das heißt wirklich, die sind halt auf, wie du sagst, darauf ausgelegt, auf weite Entfernungen Schaden auszuteilen, aber ist eigentlich nicht dafür gedacht, was einzustecken. Und wenn du dann einen Spieler hast, der dann halt einfach irgendwo sagt, ja komm, ich fahre jetzt hier auf den höchsten Hügel drauf und spam einfach die Karte zu, dann sind die eigentlich relativ schnell weg, weil sobald die einer auf dem Hügel dann gespottet hat, schießen da halt alle auf große Entfernungen drauf und dann also so viel zum Thema wieder Balancing, dass sie irgendwie schon auch irgendwie, es gibt immer für jede Art oder für jede Art des Panzers und für jede Taktik gibt es immer irgendwie eine Möglichkeit, das gut zu kontern. Und
Die haben das schon im Laufe der Zeit einfach auch, ich meine, das Spiel gibt es ja auch schon sehr lange eigentlich, also was heißt sehr, also 2010 war es, glaube ich, dass es dann offiziell rauskam. Also auf PC meine ich jetzt, und seitdem haben die das natürlich auch weiterentwickelt. Ich glaube, aktuell sind wir bei Patch 8 oder so. Und davon hat natürlich auch die Xbox-Version sehr profitiert, ne? Also gerade was das Balancing angeht, wenn dann die verschiedenen Panzertypen, wie die miteinander interagieren oder wie die sich auch im Gebüsch verstecken können oder ähnliches, das sind alles so Mechanismen, die eben auch immer weiter ausgefeilt wurden.
Ich kann auch echt verstehen, warum das so erfolgreich ist. Also weil, ich weiß nicht, was waren denn die letzten Zahlen? Waren das irgendwie, jetzt bin ich gerade verwirrt, waren es 6 Millionen? Oder? Nee, das wäre ein bisschen wenig, irgendwie 60 Millionen oder irgendwie so.
Ja, ja, das ist die Zahl, die Wargaming.net angibt als als Spielerzahl. Mhm. Und es sind auf jeden Fall viele, viele Millionen und die haben ja auch laut eigener Angabe Weltrekorde geknackt, so von wegen die meisten Spieler gleichzeitig online und so. Also da sind die schon gut dabei, auch was Free-to-Play angeht oder wie sie es jetzt selber nennen, Free-to-Win. Da sind die schon ziemlich weit vorne drin und haben auch der Konkurrenz eine lange Nase gedreht. Ne?
Mhm. Genau. Zum Free-to-Play müssen wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Vorher wollte ich nochmal ganz kurz auf dieses Fortschrittssystem oder sowas zu sprechen kommen. Also du fängst nämlich, wenn du anfängst, spielst du immer 7-7 auf einer Karte. Mhm. Wir haben ja noch gar nichts zu den Spielmodi gesagt, beziehungsweise zu dem Spielmodi, weil es gibt nach meinem Wissensstand nur einen. Also ich habe zumindest keinen weiteren entdeckt. Und der bedeutet immer quasi ja so eine Mischung aus Capture the Flag, aber halt so dieses, wo du so einen Bereich einnehmen musst und oder den Gegner halt alle totschießen. Also es gibt keinen Respawn. Das heißt, wenn du 7-7 auf einer Karte spielst und die 7 gegnerischen Panzer abgeschossen hast, hast du automatisch gewonnen. Also deswegen geht's auch, ist es eben so schnell vorbei, weil wenn du Glück hast und gleich alle 7 am Anfang erwischt, dann ist es vorbei. Oder du kannst eben die gegnerische Basis einnehmen. Das ist so ein Punkt auf der Karte, der ist auch mit so einem Kreis markiert. Und wenn du da reinfährst und je mehr von deinem Team da reinfahren, wird halt, wie man es halt kennt, irgendwie erst die Flagge eingenommen und dann die eigene Flagge hochgezogen. Wenn du das geschafft hast, dann hast du auch gewonnen. Und das sind eigentlich die das ist der Spielmodi. Irgendwelche anderen Abwandlungen habe ich jetzt bisher noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob da dann in höheren Tiers noch welche kommen.
Ja, also ich, wenn ich das richtig gesehen habe, also ich meine, klar, bei mir wurde jetzt nach der Beta auch komplett nochmal der Account oder der Stand gelöscht. Deswegen musste ich jetzt auch nochmal von vorne anfangen. Aber das geht bis zu 15-15 hoch, dieser Modus. Und ja, also das ist halt, wie du gesagt hast, dass du die dass du entweder die gegnerische Basis einnimmst oder sämtliche Panzer plättest unterwegs. Und ja, das war auch auf PC lange Zeit der einzige Modus, den es gibt. Und jetzt gibt es dann noch so Abwandlungen mit so Angriffsgefechten, dass man da eben dann die gegnerische Basis verteidigen. Also die eine Seite muss verteidigen, die andere erobern und so weiter. Das sind alles eher so Abwandlungen. Aber vom grundlegenden Modus haben die sich eigentlich nie so wirklich entfernt. Also sind damit gut gefahren und offenbar hat es da auch relativ wenige Forderungen gegeben, das noch nachzubessern oder noch mehr Modi zu bieten. Ja. Also es ist jetzt nicht so wie in den anderen, also wie in Call of Duty und Co., wo du halt aus zig Modi wählen kannst oder so.
Genau, und diese 15-15, die du schon angesprochen hast, die kriegst du dann ab Gruppe 2. Also das ist dann irgendwie der nächsthöhere Schritt. Also das heißt, du sammelst Erfahrungspunkte, mit denen du dann den Panzer erforscht, also den du jetzt hast. Mhm. Und es gibt, die sind halt quasi so nach Klassen eingeteilt. Und wenn du dann die nächsthöhere Gruppe 2, dann kannst du auch auf dieser 15-15 Schlachten stattnehmen. Am Anfang hast du halt eher so ein bisschen die 7-7, um so ein bisschen reinzukommen. Die sind auch noch nicht ganz so hektisch, weil es eben noch nicht so viele Gegner gibt. Und da hast du eher noch ein bisschen Zeit, irgendwie dich an alles zu gewöhnen. Und nachher wird's dann eben, da kommen dann auch mehr Maps dazu, die ein bisschen größer sind und ein bisschen mehr Abwechslung bieten, weil ich weiß nicht, ob es einfach an der Map-Rotation lag oder sowas, aber ich habe am Anfang hatte ich irgendwie immer die gleichen zwei Karten und dann habe ich mir gedacht, viel Abwechslung ist da ja nicht drin. Und erst als ich dann auf einmal in dieser Gruppe 2 war und 15-15 Schlachten gespielt habe, habe ich dann gemerkt, oh, hier guck mal, hier gibt's auch irgendwie noch Berlin und hier gibt's noch ein Schneelevel und das kommt dann alles erst später. Das heißt, man darf sich da am Anfang nicht irgendwie abschrecken lassen. Aber gut, genau, kommen wir mal zum Free-to-Play. Also natürlich, Free-to-Play muss man immer ansprechen. Ich war sehr überrascht, dass ich mit anderen Leuten, die ich so, also ich habe ja so ein bisschen rumgefragt, bis ich dann auf dich gekommen bin, bis ich jemanden gefunden habe, der mit mir World of Tanks casten will. Und da haben viele Leute gesagt, nee, ich habe es mal ausprobiert und das ist mir viel zu sehr Pay-to-Win und da habe ich keinen Bock, sorry. So. Mhm. Und was mich sehr überrascht hat, weil ich habe bei World of Tanks das Gefühl, das ist eine sehr, sehr faire Form und die scheint ja auch sehr akzeptiert zu sein. Also man hört ja kaum Gemecker drüber und die 60 Millionen Spieler sprechen ja auch für sich. Eine sehr faire Version von Free-to-Play. Ja. Weil du kannst immer spielen. Du hast nie irgendwie Wartezeiten, wie man sie jetzt irgendwie von Real Racing kennt oder so, dass du halt sagst, ja, wenn du jetzt zwei Panzer in der Garage hast und du die verloren hast, dann musst du halt erstmal irgendwie 10 Minuten warten, bis du wieder spielen kannst oder du kannst jetzt zahlen. Sondern sobald du wieder im Menü bist, kannst du jederzeit wieder mit einem Panzer, den du hast, in eine laufende Partie einsteigen. Mhm. Und das finde ich okay, weil es ist keine Form des Payments, das dich vom Spielen abhält, was mich immer sehr ärgert bei Free-to-Play.
Ja, das ist ja wirklich sehr schön gemacht, das stimmt.
Genau. Und dann hat's mich sehr gewundert, weil du spielst ja auch immer maximal mit Panzern, die eine Gruppe über dir sind. Also das heißt, wenn du irgendwie Gruppe 2 Panzer fährst, dann spielst du maximal mit Gruppe 3 Panzern. Das heißt, du musst nie irgendwie, dass du jetzt sagst, ja toll, da ist jetzt einer irgendwie mit Level 10 auf der Karte und der ballert hier alle weg, weil der hat sich halt den Superpanzer gekauft gegen Echtgeld und deswegen haben wir keine Chance gegen den, sondern du trittst wirklich immer gegen Leute deinesgleichen Kenntnis- und Erfahrungsstand an.
Ja, da ist das System auch entsprechend gut ausgerichtet. Ich glaube, der Viktor Kiesely, muss ich jetzt nochmal selber...
Kiesely heißt er, glaube ich.
Kiesely, ja, ich spreche es immer falsch aus, obwohl ich sogar mal ein Interview mit ihm hatte. Ne? Aber auf jeden Fall hat er auch immer betont, dass es halt wirklich so ist. Du kannst die Leute eben nicht langfristig so hinters Licht führen, indem du sagst, ja, alles kostenlos und dann hintenrum dann, ach ja, übrigens, du musst zahlen, wenn du jetzt weiterspielen willst oder so. Das machen die nicht lange mit und das war denen auch von vornherein klar. Deswegen haben die dann auch dieses System so durchgeführt, wie sie es halt haben. Wobei du halt auch auf der Xbox diesen Spezialfall hast, dass es sowieso mit diesem Premium-Abo, was es ja auf PC gibt, damit du schneller Erfahrung bekommst und ähnliches. Das gibt's durchaus. Das haben sie ja auf der Xbox nicht machen können wegen der Goldmitgliedschaft, weil sich das miteinander beißt. Da hätte Microsoft was dagegen gehabt. So jedenfalls Wargaming.net. Und deswegen ließ ich das so nicht umsetzen. Aber generell ist dieses Modell, dass du wirklich bis zum letzten Panzer alles selber freispielen kannst. Egal, ob du nun Geld dafür bezahlst oder nicht. Das ist schon sehr sinnig. Und neuerdings kann man ja sogar die Premium-Währung und die Ingame-Währung miteinander austauschen.
Genau, also das ist nämlich immer das Problem, dass man, wir haben da bei War Thunder schon mal drüber geredet, was ja so ein ähnliches Spielprinzip ist, was ja auch dieses World of Warplanes, wo jetzt ja Wargaming versucht zu antworten auf diese Entwicklung. Und da haben wir gesagt im Cast, dass das am Anfang sehr, sehr schwierig ist, überhaupt erstmal zu überblicken, was bedeuten die einzelnen Währungen, wie kann man was tauschen, was muss man erforschen, was ist sinnvoll zu erforschen, wie erforscht man überhaupt und so. Das ist auf einen Einsteiger recht einschüchternd. Und dann hat sich einer der Hörer hat dann gesagt, hey, das ist doch total einfach und stellt euch halt nicht so an, ihr blöden Noobs, so ungefähr. Und ich bleibe aber dabei, auch bei World of Tanks ist man am Anfang so ein bisschen, ui, was ist denn jetzt hier? Es gibt irgendwie Gold, es gibt Silber, es gibt diese Panzererfahrungspunkte, es gibt und freie Erfahrungspunkte. Mhm. Und das heißt 4 Währungen. Man muss erstmal durchblicken, okay, was kann ich für was ausgeben und was sind denn Panzererfahrungspunkte und freie Erfahrungspunkte? Und dann checkt man, ah, okay, Panzererfahrungspunkte kann ich nur für den Panzer, auf dem ich sie erspielt habe, einsetzen. Und freie Erfahrungspunkte kann ich überall einsetzen. Und es dauert alles so ein bisschen, bis man dann checkt, ah, ich muss irgendwie bei einem Panzer die 3 Ausbaustufen erforschen und dann kann ich die nächst höhere Stufe erforschen. Mhm. Ja, man braucht ein bisschen, aber dann, wenn man sich wurstelt hat, dann versteht man das schon.
Ja, es ist dann auch im hintenrum ist es dann sehr sinnig, wenn man dann drüber nachdenkt, weil es ja zum Beispiel so ist, dass ich auch motiviert sein soll, meine älteren Panzer mal aus der Garage zu holen, die ich, obwohl ich sie schon komplett ausgerüstet habe und auf dem höchsten Tech-Level habe. Und in diesen Panzern verdiene ich dann halt die freien Erfahrungspunkte, die wiederum mir für neue Panzer dann zur Verfügung stehen. Und das ist gar nicht so blöd. Wobei bei der PC-Version, wo ich halt dann noch, wie gesagt, diese Crew habe, die im Panzer fährt und die ich auch nochmal mit Erfahrungspunkten ausstatten kann, da ist es auch so, dass man, wenn man den Panzer komplett hochgelevelt hat, dass man dann da zusätzliche Erfahrungspunkte beispielsweise für die Crew wiederum sammeln kann, die man dann in den nächsthöheren Panzer übernehmen kann. Also da ist es noch komplexer im Endeffekt, aber da ergibt das System noch mehr Sinn.
Du hast jetzt irgendwie angesprochen, dass es mit dem Premium irgendwie auf der Konsole nicht geht oder so. Das habe ich nicht genau verstanden, weil es gibt ja Premium-Konten auf der Konsole. Also du kannst dir gegen Echtgeld oder gegen Gold, was du hast, Premium, da steht dann halt immer dabei, ja, du hast noch 5 Tage Premium oder so. Und dann kriegst du irgendwie, glaube ich, plus 50% XP und oder nee, plus 25% XP und 50% bei diesem Silber, mit dem du dann Munition kaufst und Panzer reparierst und so.
Also soweit ich das verstanden habe, ist es halt so, dass du die dass du nicht so ein Abo-Modell haben kannst, wie es auch auf dem PC möglich ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es halt dadurch, dass die
Stimmt, jetzt weiß ich, was du meinst. Es ist kein festes Abo, sondern es gibt halt irgendwie, ich glaube, 24 Stunden, 7 Tage, 90 Tage und 365 Tage. Also das heißt, im Grunde genommen ist das sehr ähnlich, aber du kaufst halt einfach 90 Tage und dann zeigt er dir jedes Mal beim Einloggen oder oben in der Leiste, zeigt er dir halt an, jetzt du hast noch 70 Tage Premium oder irgendwie sowas.
Es ist halt wirklich so, dass die Grundvoraussetzung für diesen Dienst, dass du halt Xbox Gold Mitgliedschaft hast, die ist so oder so gegeben und dann machen die auch keine Ausnahme für World of Tanks, klar. Das heißt, du kannst dieses Spiel im Endeffekt mit einer Goldmitgliedschaft nur spielen bei Xbox Live oder
nein, du hast in der Live-Version, also in der jetzt nach Beta-Version ist es so, dass du es zumindest 10 Tage ausprobieren kannst.
Ja,
also
diese Silber für Silberkonten, glaube ich, gilt das.
Genau.
Aber das ist natürlich auch ja 7 oder 10 Tage. Gut, in der Zeit ist man dann relativ schnell angefixt und möchte weiterspielen wahrscheinlich. Mhm. Da braucht man dann natürlich dann wiederum so ein Microsoft-Konto dazu. Aber das haben ja auch, denke ich mal, viele einfach, die sowieso online spielen. Insofern relativiert sich das wieder. Ne?
Ja.
Aber also, es ist trotzdem etwas, was man einem einfach beachten sollte. Wobei, wenn die da für Wargaming eine Ausnahme gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich dann, wären dann andere Publisher und Entwickler wären dann wahrscheinlich etwas stinkig geworden. Insofern kann ich das schon verstehen, dass sie da
strikt geblieben sind. Aber warum glaubst du denn, dass es eine Ausnahme hätte geben sollen? Also, weil wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Multiplayer-Titel anschaue, den ich für 60 Euro im Laden kaufe, da zahle ich dann 60 Euro und dann brauche ich auch Xbox Live Gold. Mhm. Das heißt, die Argumentation wäre doch bei World of Tanks, wo man sagt, das ist umsonst, wäre doch da eigentlich noch eher vertretbar, dass man sagen muss, ja, das Spiel ist umsonst, aber du musst dann halt einen Gold-Account haben, den musst du halt zahlen, so ungefähr. Also das ist ja da noch eher verständlich als bei einem Spiel, was ich schon mal für 60 Dollar gekauft habe, wo ich sage, da habe ich ja schon mal was gezahlt und eigentlich sollte doch dann der Multiplayer damit dabei sein.
Ja, das stimmt allerdings, da gebe ich dir recht. Wobei ich komme natürlich auch zum großen Teil aus der verwöhnten PC-Spielerriege und da bezahlt man halt an seinen Provider den Obolus fürs Internet und hat dann die ganze Zeit gratis den Spaß. Da muss man natürlich dann auch das relativieren. Klar, bei Xbox ist es ein bisschen anders, aber ich gebe dir da durchaus recht. Also dass man grundsätzlich für das Spiel erstmal nichts bezahlen muss und das einfach mit seinem sowieso vorhandenen Gold-Account spielen kann, das ist prima. Wenn ich dann so ein Spiel gekauft hätte für 60 Euro und dann ja dann auch nochmal zusätzlich dieses Gold-Abo brauche, das ist schon eine andere Hausnummer, das stimmt.
Und dieses Premium-Konto ist natürlich auch eine perfide Sache, weil sie dir nach jeder Partie halten sie dir quasi die Karotte vor die Nase und sagen, ja, du hast jetzt hier 200 XP und 5000 Gold eingenommen. Und wenn du hier das Premium-Konto hättest, und dann zeigen sie es dir wirklich in der Übersicht, dann hättest du jetzt irgendwie schon 300 XP und 8000 Gold eingenommen. Und wenn du das nach jeder Partie vorgehalten bekommst und auch gerade zum Beispiel so ein bisschen grindest, weil du sagst, ja, ich will jetzt unbedingt hier den nächsthöheren Panzer haben, dann ist das schon sehr verlockend. Also dann bist du schon, dass du sagst, ja, komm, jetzt hole ich mir doch mal kurz dieses Premium-Konto. Weil ich finde auch so Premium-Konten finde ich dann irgendwie auch okay, sag ich mal. Also weil ich sage, da muss ich nicht irgendwas speziell kaufen, sondern ich zahle halt quasi so eine kleine Mitgliedschaft, auch wenn es jetzt kein festes Abo ist. Und dann kriege ich einfach für jedes Partie kriege ich einfach doppelt XP oder mehr Silber und so. Das heißt, wenn man auch sagt, ja, mir macht das Spaß, das Spiel, ich finde es okay, ich möchte Wargaming hier ein bisschen unterstützen, dann finde ich so ein Premium-Konto schon irgendwie eine faire Sache. Und ich wollte nochmal auf den Aspekt des sich Freikaufens. Bei mir war es nämlich so, da muss ich, was ich auch sehr komisch fand, ich habe kein Gold aktuell und ich habe dann diese 10-Tage-Testversion gespielt. Und dann hatten sie mich so weit, dass ich gesagt habe, ach komm, jetzt holst du dir doch mal Premium in dem kurzen Zeitraum, kaufst halt mal irgendwie für 7 Tage, weil 10 Tage läuft ja diese Testversion ohne Gold-Account. Und es ging aber immer nicht. Also es kam immer, ja, das Goldkauf ist aktuell nicht möglich. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das gibt's doch gar nicht, was mache ich denn da falsch? Xbox Live, hast du auch Geld drauf? Warum läuft das nicht? Und dann habe ich bei Wargaming nachgefragt. Und dann hat sich rausgestellt, ja, wenn man einen Silber-Account hat bei Xbox Live und noch während dieser 10 Tage unterwegs ist, dann funktioniert der Goldstore noch nicht. Was ich überhaupt nicht verstehe, weil das ist doch gerade der Zeitpunkt, wo man die Leute quasi am ehesten noch erreicht, wahrscheinlich, wenn sie am Anfang noch verzweifelt sind, weil sie so niedriglevelig sind, sie dann so weit zu bringen, dass sie was kaufen. Und dann hatten sie mich schon so weit und dann ging's nicht. Also das, ich weiß nicht, ob das irgendein Lizenzding ist oder ob es einfach nur ein Bug ist im System, dass du halt während dieser 10-Tage-Test nicht zahlen kannst.
Das ist schwer zu sagen, ne? Also klingt für mich jetzt auch nicht nach Absicht, ne? Aber ja, das ist halt auch diese Komplexität dieser Systeme, die dann eben da auch ein bisschen zum Tragen kommt, wenn ich dann eben, wie gesagt, dieses Microsoft Abo haben muss und dann noch das andere und so weiter, das miteinander alles in Einklang zu bringen, dürfte vielleicht so ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt haben. Und das, der Launch war ja jetzt auch erst, gut, das hätte man schon während der Beta beheben können, aber naja. Muss man auf jeden Fall mal beobachten. Also ja, das ist ein interessanter Punkt.
Auf jeden
Wobei,
Fall.
Eines möchte ich noch kurz erwähnen. Ich hab gerade noch vor Augen dieses Interview mit den Kollegen von GameSpot anlässlich des Launch-Events, wo der Kisli gesagt hat, dass ungefähr 75% der Spieler sich dazu entschließen, nicht zu bezahlen.
Ja, das ist aber und ja echt eine wahnsinnige. Also, wenn das heißt, dass 25% was zahlen, dann ist das ein super Erfolg. Also, weil das ist für Free-to-Play. Ja, ne? Normalerweise ist es bei Free-to-Play liegen die Zahlen bei 5% oder sogar noch drunter. Und dann sagst du halt, hey, 5% der Leute zahlen was bei Free-to-Play und die finanzieren quasi das Spiel für die anderen mit. Also, das heißt, wenn sie es wirklich schaffen, dass 25% zahlen, dann ist das eine sensationell hohe Zahl für Free-to-Play.
Wobei man natürlich immer ein bisschen mit einer Prise Salz nehmen muss, was so ein CEO sagt.
Aber genau, also die Wahrheit wird ein bisschen drunter liegen.
Klar, aber ist es trotzdem, also wenn das ungefähr so hinkommt, dann dürften die damit auch ganz also gut Geld verdienen.
Genau, ja, das machen sie auf jeden Fall. Also wenn man sich allein die Stände auf der Gamescom anschaut und die Partys, die auf der Gamescom veranstaltet werden und so, da kann man davon ausgehen, dass sie nicht irgendwie, also dass die entweder Geld für die russische Mafia waschen im großen Stil oder dass das Spiel wirklich so gut läuft. Obwohl ich ja,
Diese Weißrussen lassen da schon was springen, so ist es nicht. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite, es ist schon so, dass die sehr großen Erfolg damit gehabt haben und auch wenn man einige Kritikpunkte immer wieder mal findet oder es zu casual findet oder sich daran ein bisschen stößt, dass es einfach auch da doch sehr wenige Modi gibt und es wird natürlich auch sehr großen Wert auf die Panzermodelle gelegt, aber zum Beispiel auf der Xbox sind die Umgebungsgrafiken jetzt nicht unbedingt der absolute Burner.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
Aber selbst wenn man sich an all diesen Dingen stört und all diese Kritikpunkte anführt, dann trotzdem gibt der Erfolg denen irgendwie schon ein bisschen recht, ne? Deswegen. Ich verstehe auch momentan noch nicht, dass es noch, also obwohl natürlich die Erklärungen liegen vor, es gibt ja noch keine Xbox One-Version beispielsweise, wo man grafisch, denke ich mal, nochmal hätte eins draufbuttern können. Da waren anscheinend, wenn ich das richtig so verfolgt habe, einfach die Verbreitung der Xbox 360 die Begründung. Und dass, wenn die Xbox One ein bisschen verbreiteter ist, dass dann entsprechend auch über so eine Version nachgedacht würde.
Klar, das ist völlig nachvollziehbar, weil wir haben ja gerade drüber gesprochen, wenn 25%, was jetzt eine hohe Zahl ist, wenn nur 25, also ein Viertel der Leute zahlt überhaupt nur bei das, für das Spiel. Und wenn du halt eine Xbox als riesige Installed Base hast, dann sind halt 25% schon eine kritische Masse. Wenn du aber halt die Xbox One hast, wo die Verbreitung einfach viel geringer ist, und selbst wenn jeder, der die Xbox One hat, sich dieses Ding kauft, beziehungsweise runterlädt, und dann trotzdem nur 25% dafür zahlen, ist halt die Endsumme natürlich viel, viel geringer. Also das ist einfach eine Frage der Verbreitung.
Aber ja, irgendwo mal war mal die Zahl im Raum gestanden, dass es 80 Millionen Xboxen wären, die da als Ziel für Wargaming.net da in Frage kämen. Und da kann ich natürlich auch schon nachvollziehen, dass die da entsprechend noch erstmal diese Kuh melken, bevor sie dann auf die nächste Generation springen. Wobei, was jetzt auch gerade in den News war, dass sie für 2014 die Engine nochmal überarbeiten wollen und grafisch noch besser und noch bessere Physik und noch genauere Modelle und jedes einzelne Panzerkettenglied soll sich realistisch bewegen und so weiter. Also die haben noch viel vor auf jeden Fall mit dem Titel, ne?
Was ich jetzt nochmal ansprechen wollte, ist das mit dem, also um die Geschichte zu Ende zu führen, sag ich mal, und auch vielleicht zu erklären, warum das so erfolgreich ist oder woher das Geld kommt, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass man sich in dem Spiel nach vorne kaufen kann. Weil bei mir war es dann nämlich so, und kommt natürlich da wieder der korrupte Journalist raus, als ich dann Wargaming kontaktiert hatte mit, warum kann ich denn nichts kaufen und warum funktioniert der Store nicht, was ist denn da kaputt und so. Dann haben die gesagt, ja, wir gucken uns das mal an und schick uns doch mal deinen Account und dann laden wir dir da ein bisschen was drauf, so ein kleines Startguthaben, dass du so ein bisschen das ausprobieren kannst. Und dann hatte ich auf einmal natürlich plötzlich genug Geld oder Gold, um mich da auch ein bisschen tatsächlich nach vorne zu kaufen. Also um zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt mal hier einen schweren Panzer der Kategorie 3. Dann hatte ich aber natürlich auch das Problem, ich musste dann halt in der Kategorie 3 gegen Leute mit Kategorie 5 antreten und da habe ich halt erstmal kein Land gesehen, weil da halt einfach, da sind die Cracks unterwegs, die hochgelevelte Panzer haben, die schon 500 Stunden auf dem Konto haben und die einfach viel besser spielen. Das heißt, selbst wenn man sich mit Echtgeld nach vorne kauft, hat man irgendwie gar keinen großen Vorteil davon, weil man jetzt sagt, ey, jetzt habe ich den dicken Panzer und jetzt rotze ich hier die ganzen Anfänger weg. Sondern du musst dann halt auch gegen die Leute, gegen die Cracks antreten, weil sie in deiner Gruppe oder Tier, wie die halt heißen, sind. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass man sich bei dem Spiel gegen Echtgeld nach vorne kaufen kann.
Ja, es ist wirklich so. Du tust besser daran, so die Erfahrung zu sammeln und dich halt nach oben zu arbeiten, weil du dann auch wirklich die Neuerungen auch zu schätzen weißt oder damit umgehen kannst. Wobei es ist ja nicht, also es ist auch so, dass du die ganzen Dinge, die du kaufst, ja wirklich eher für das Vorankommen dienen und eben nicht, dass du jetzt die dicke Knarre da eben ins Feld führen kannst, ne?
Ja. Und ich betrachte es, ganz ehrlich, muss ich sagen, auch nicht so als, ja, wie soll ich das ausdrücken, als Vollunterhaltungstitel. Also es ist eher so ein Zwischendurchhappen mal wieder irgendwie, dass man sagt, ach komm, jetzt hast du mal irgendwie 2 Wochen nicht gespielt, jetzt spielst du dann irgendwie nochmal wieder eine Runde World of Tanks, schaust mal ein bisschen rein, so 2, 3 Partien oder hier hast du irgendwie, gerade hast du nichts anderes zum Spielen, dann spielst du nochmal wieder rein. Also das heißt, dieses, es ist ein bisschen wenig Abwechslung und sonst irgendwas, das finde ich, stört mich bei dem Spiel gar nicht, weil ich es eher so als Spiel betrachte, wo man immer wieder über längeren Zeitraum mal wieder reinguckt.
Ja, genau, das meinte ich. Also als ich gemeint habe, für manche ist es vielleicht zu casual. Also der Witz an dem Spiel ist, und das wird durch die Xbox-Version jetzt nochmal verstärkt, einfach weil sie noch zugänglicher ist durch die Gamepad-Steuerung das Auto-Aiming, was da ein bisschen so unter die Arme greift, etwas mehr als auf der PC-Version. Es ist einfach so ein Titel, da kann ich mir so richtig vorstellen, wie der Papa, der sonst eigentlich nur Excel schwingt oder so, wie der sich dann abends einfach mal so gemütlich in die Garage stürzt und ein paar Runden mit seinem Panzer dreht und dann zum Abendessen geht oder so. Das ist so dieses Bild, was ich da vor mir habe. man spielt es einfach mal gelegentlich, wenn man gerade Bock hat oder sowas. Man findet dann schnell wieder rein, muss dann nicht lange irgendwie frisch sich aufbauen oder so. Man verpasst auch nicht sonderlich viel, wenn man jetzt mal 6 Monate nicht gespielt hat. Wie jetzt in meinem Fall. Ich hatte nach der Beta, hatte ich eine Weile eben genug andere Dinge um die Ohren und dann gehst du da hoch, setzt dich an die Konsole, drückst 2 Knöpfchen und dann bist du auch schon wieder mittendrin und da habe ich dann auch wieder meine Abschüsse gehabt oder so. Das ist wie Fahrradfahren. Ne?
Und die, technisch ist es auch einwandfrei. Also ich muss sagen, obwohl das jetzt ihr erstes Spiel auf Konsole war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also das heißt, klar, die Architektur in der Xbox 360 ist ja im PC relativ ähnlich. Deswegen ist Portierung da nicht so ein großes Problem. Mhm. Aber ich war immer sofort in der Partie drin. Es ist nie abgestürzt. Ich bin nie rausgeflogen. Das heißt, das ist ja auch irgendwie nicht selbstverständlich. Also siehe Battlefield 4, was bis heute nicht rund läuft. Und wo man sagt, die haben so viel Erfahrung mittlerweile mit Konsolenprogrammierung und mit Netzwerkcode. Und da muss ich wirklich sagen, also klar, die Grafik und so könnte an manchen Stellen so noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen besser sein. Aber wenn man sich allein jetzt mal das, was das Spiel nämlich ausmachen soll, dass es einfach stabil läuft, flotten Multiplayer, ohne dass man lange warten muss oder so, das funktioniert einwandfrei. Ich hatte null technische Probleme in der Hinsicht.
Ja, die hatten ja auch extra dafür dieses Entwicklerstudio Day One Studios, hatten die ja gekauft seinerzeit, so 2013 war das, glaube ich. Die haben ja mal 4 gemacht und so und Wargaming hat die dann einfach gekauft und hat die dann in Wargaming West umbenannt und da denke ich mal war einfach auch schon dieses Know-how einfach ein bisschen da für Konsolen Titel zu entwickeln und man merkt einfach auch, dass dieser Port wirklich passt, auch wenn er definitiv abgespeckt ist, wobei ja die Entwickler immer beruhigen und sagen, ja, wir haben jetzt nur deswegen noch nicht alles, was in der PC-Version ist, eingebaut, damit wir noch nachliefern können, damit wir das alles ein bisschen am Laufen halten und so. Wie viel davon jetzt der technischen Limitierung von der Xbox 360 geschuldet ist und wie viel dann Taktik ist nach dem Motto, okay, und jetzt in einer Woche bringen wir jetzt diesen Panzer dazu, weil es gibt ja zum Beispiel auch längst nicht so viele Nationen, die du beispielsweise spielen kannst in der Xbox-Version. Da hast du, glaube ich, nur
Deutschland, England und USA.
Und USA, ne? Die Russen, die kommen jetzt noch.
Ach so, okay. Das hat mich nämlich besonders gewundert, dass ausgerechnet bei einem russischen jawohl, es sind ja Weißrussen.
Weißrussen, ja, genau.
Dass ausgerechnet bei denen irgendwie dann Sowjetunion-Panzer oder sowas fehlen.
Ja, die haben ja gerade in Russland, glaube ich, auch einen sehr großen Erfolg am Anfang gehabt, bevor das überhaupt nach Europa rübergeschwappt ist. Aber da kann man auch mal sehen, wie sich das mit dem Konsolenlaunch jetzt auch ein bisschen verschoben hat, schätze ich mal. Also das ist natürlich jetzt reine Spekulation, aber vielleicht liegt es einfach an der Verbreitung, dass sie gesagt haben, naja gut, dann müssen wir erstmal mit diesen Ländern ins Feld, bevor wir dann die Japaner und Franzosen und was weiß ich alles noch nachschaufeln. Mhm. Aber ja, die Deutschen sind immerhin gleich immer zum Release mit dabei. Das kann man
und das muss man ja auch mal sagen, also wenn die Deutschen eins können, dann ist es ja leider Panzer bauen. Das
ach, ja,
ist und, ja so ein und, leidiges und, Thema.
Und exportieren, aber wir werden jetzt zu politisch, glaube ich.
Ja. Genau, ganz kurz noch, das fällt mir gerade noch ein, den Aspekt, den wir vorhin angesprochen haben, mit dem sperrigen Spielen. Ich hatte es manchmal so, dass ich irgendwie, also man steuert mit dem Stick, da muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, dass man mit den Trigger-Tasten zielt man und schießt man, also wie man es eigentlich von einem Ego-Shooter kennt, und nicht wie man es von Autorennspielen kennt. Ich war am Anfang etwas irritiert, habe auch erst geguckt, ob man es umstellen kann. Und man muss aber mit dem linken Stick den Panzer komplett steuern, also quasi rechts, links lenken. Und ich hatte es manchmal so, dass ich zum Beispiel eigentlich einfach nur rückwärts fahren wollte, hat es nicht mehr geklappt. Der hat sich dann einfach nur noch um die eigene Achse gedreht. Und ich wusste nicht, was ich falsch mache, was halt manchmal echt bitter ist, weil du stehst zum Beispiel hinter so einer Mauer, lugst so ganz leicht hervor und siehst dann, ah, hinten steht einer. Dann fängst du an, auf den zu zielen und dann, bam, kriegst du den ersten Treffer ab und siehst, scheiße, der hat mich zuerst gesehen oder da hat mich noch ein anderer entdeckt. Und dann willst du zurückfahren, wieder hinter die Deckung von dieser Mauer und dann fängt das Ding an, sich auf der Stelle zu drehen, was natürlich das Schlimmste ist, was passieren kann, weil dann drehst du ja dem Gegner deine schutzlose Flanke hin, beziehungsweise, wenn es ganz dumm läuft, sogar dein Heck und dann bist du eigentlich sofort weg, weil Heck ist immer irgendwie ganz schlecht gepanzert. Und ich habe wirklich auch dann mal den Controller ganz bewusst angeschaut und gesagt, so, ich nehme jetzt nur den Stick und drücke den ganz leicht nach hinten und es hat einfach nicht mehr geklappt. Er ist nicht einfach zurückgefahren, sondern hat sich um die eigene Achse gedreht und ich wusste nicht, was ich falsch mache.
Ja, das Problem ist, ich hatte jetzt nur wenige Matches jetzt gerade erst wieder gespielt. Ich hatte subjektiv den Eindruck, dass es besser geworden ist. Aber das, was du da beschreibst, das ist definitiv das, was ich auch in der Beta schon angekreidet hatte. Du hast halt dieses, wenn du den Stick vor und zurück bewegst, geradeaus kriegst du es irgendwie nie so hundertprozentig hin und das Spiel interpretiert es gleich nach eine Bewegung, einen Schwenk nach rechts oder nach links. Im Gegensatz zu Rennspielen, wo du halt mit einer Taste Gas gibst und und dann entsprechend lenken kannst, ohne beeinflusst zu werden jetzt davon, ob du jetzt genug gerade ausdrückst oder nicht mit dem Analogstick, das ist schon ein bisschen diffizil da bei dem Spiel, das stimmt. Also das hätte man auch anders lösen können, vielleicht werden sie es auch irgendwann anders lösen. Was mir hingegen aber sehr gut gefallen hat, ist zum Beispiel, dass es sich sehr natürlich anfühlt, einfach mit dem einen Stick den Panzerunterbau mit den Ketten zu steuern. Also quasi in eine Richtung zu fahren, während ich mit dem anderen Stick, mit dem rechten, den Turm ausrichten kann. Das finde ich zum Beispiel, fühlt sich hier für mich natürlicher an, als jetzt bei Ego-Shootern oder bei Action-Spielen im Allgemeinen. Ich bin ja eher so der PC Maus-Tastatur-Freund bei Shootern und bei dem Spiel, bei World of Tanks komischerweise, fühlte sich das aber dann doch sehr gut an. Also da.
Und das wird auch die Erklärung sein, warum du nicht mit den Trigger-Tasten fährst, weil du musst, theoretisch guter Spieler kann fahren, den Turm drehen und noch schießen. Das kannst du eben nicht machen, weil wenn du die Trigger-Tasten drückst, dann hast du nichts mehr, um irgendwie zu zielen oder zu schießen, wenn du tiefes Fahren hast. Weil du dann eben wenn du den Stick nur zum Lenken nimmst, dann schenkst du da eben ja vier Achsen her. Zwei Achsen schenken. Nee, eine Achse, also zwei Richtungen schenkst du her.
Ja, also ich gehe auch mal davon aus, dass da einfach das Ganze ist eine Kompromisslösung, wie eigentlich immer, wenn man das eine Spiel auf eine andere Plattform portiert. Also gerade bei PC Konsolenportierungen in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ich erinnere mich da bloß an die erste Inkarnation von Final Fantasy XIV beispielsweise, bei der das ja auch so ein bisschen der Haken war. Immer wenn ein Spiel für PC so zusammen programmiert wird, dass es auch auf Konsole passt, dann gibt es dann immer so Probleme und Kompromisse und es gilt natürlich auch ein bisschen für World of Tanks. Aber so wie sie es umgesetzt haben, scheint es mir der wohl gangbarste Weg zu sein. Ob es ihnen vielleicht doch noch gelingt, da irgendwie vielleicht eine optionale Möglichkeit zu bieten, dass man dann eben doch die Steuerung umbelegt oder so, das müssen die Entwickler dann entscheiden.
So ein Panzercockpit wäre halt cool.
Ja, oder so ein richtig, was halt richtig auch cool wäre, so die Möglichkeit irgendwie so mit so zwei Joysticks gleichzeitig oder so an der Xbox oder so, aber das ist natürlich alles so ein bisschen Luftschlösser, die ich da baue. Ne?
Ja, aber grundsätzlich ist es halt auch nicht schlimm, also weil die Partien sind so schnell vorbei und selbst wenn du dann einmal dich irgendwie falsch manövriert hast, dann, mein Gott, dann haben sie dich halt erwischt, dann gehst du raus aus der Partie, nimmst den nächsten Panzer, den du in der Garage hast und springst gleich in die nächste Partie wieder rein. Also das heißt, das ist nie so, dass du jetzt sagst, da wird jetzt groß viel Frust ausgelöst, weil du bist halt innerhalb von 15 Sekunden im nächsten Spiel drin. Und
genau.
Deswegen ist das jetzt eher so, naja, Mist, jetzt haben sie mich halt mal einmal erwischt, aber dann gewinne ich halt die nächste Runde und deswegen ist das nicht schlimm.
Also es gibt Spiele definitiv, bei denen würde ich eher meinen Controller gegen den Fernseher schmeißen, da gehört World of Tanks auf jeden Fall nicht dazu.
Gut. Ja, also ich bleib dabei. Wer eine Xbox 360 hat, der sollte sich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also lasst euch da auch irgendwie nicht abschrecken von dem, so, mich interessiert Panzer irgendwie überhaupt nicht und sondern probiert's einfach mal aus und das ist ja der Vorteil von Free-to-Play, dass man es eben einfach mal ausprobieren kann. Mir hat's großen Spaß gemacht und ich werde auch, wie ich schon ja angekündigt oder angedeutet habe, immer mal wieder zurückkommen. Also das ist halt einfach sage, gerade hast du jetzt irgendwie das große Spiel, was du durchspielst, aber jetzt hast du mal irgendwie zwei Wochen, wo du nicht irgendwie was Großes hast und dann spielst du dazwischen noch wieder eine Runde World of Tanks und dafür ist es perfekt und ich bin auch sehr zufrieden, wie es mal in Worte fasse mit dieser Xbox Edition. Also die macht mir große Laune.
Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen.
Sehr gut. Du hast schon Controller gegen die Wand werfen angesagt. Das war ein schönes Stichwort, eine Überleitung zum Gewinnspiel. Wir haben nämlich Wargaming Europe heißen die, glaube ich, die in Berlin sitzen. Die haben ihre Europazentrale in Deutschland. Die waren so nett, uns ein Merchandise-Paket zu schicken, was wir natürlich an die Hörer verlosen. Also das heißt, falls ihr euren Controller aus irgendeinem Grund gegen die Wand geworfen habt oder sowas, dann habt ihr jetzt hier die große Chance, einen Controller zu gewinnen. Und zwar, das ist der Hauptpreis, ein gebrandeter Xbox-Controller. Den kann man auch für PC nutzen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber dieses Xbox, also es ist ein Original-Xbox-Pad, was halt nur so im World of Tanks-Design mit so Tarnfarben und sowas gemacht ist. Aber die kann man ja auch immer am PC nutzen, ne?
Ja, doch. Normalerweise geht das ja immer, dass man die auch auf dem PC nutzt, ja.
Genau, also das heißt für PC und Xbox verwendbar. Das ist der Hauptpreis, was sind das, 2 bis 6, also quasi 5-mal verlosen wir so ein Panzerfahrerpaket. Das ist ein T-Shirt und so ein kleines Modell von einem Panzer, was man sich ins Regal oder auf den Schreibtisch stellen kann. Und 500 Goldpunkte sind da noch mit drin. Also das heißt, mit 500 Gold kommt man schon mal recht weit am Anfang. Und dann verlosen wir weiter 5 Starterpakete, die beinhalten einen Tag Premium, einen Ingame-Panzer nebst Garagenplatz. Also das heißt, das haben wir gar nicht groß erwähnt, Garagenplätze sind ja auch irgendwie immer wichtig, weil man hat nur eine begrenzte Anzahl und wenn man dann einfach seinen Panzer hat, dann muss man halt einen alten verkaufen, wenn man einen neuen kaufen will, oder man muss eben Garagenplatz kaufen und da ist jetzt eben einer dabei. Und 300 Gold sind da auch nochmal mit dabei, die man ausgeben kann. Und ein Invite-a-Friend-Voucher, das ist so ein Key, den man quasi an einen anderen Spieler rausgeben kann, der noch keinen Account hat und der kriegt dann auch erstmal gleich irgendwie 7 Tage Premium und 500 Gold und was weiß ich was, also so ein Startpaket. Das hauen wir alles raus. Was müsst ihr dafür machen? Ich würde einfach vorschlagen, schreibt in einem Social Network eurer Wahl, also da ist wirklich alles erlaubt von Twitter, Facebook, MySpace, Tumblr, was weiß ich was, was ihr euch wünscht, nach Möglichkeit mit dem Link zu diesem Podcast und verwendet da irgendwie das Wort Panzer, damit wir wissen, dass ihr das auch wegen einem Gewinnspiel macht. Und einfach irgendwo posten, könnt auch eine iTunes-Bewertung schreiben, da freuen wir uns auch immer sehr und verwendet da das Wort Panzer drin. Und schreibt eine Mail an danielraumer@superlevel.de, das ist meine Mailadresse, damit wir dann auch mit dem Link, wo ihr das gepostet habt, damit wir dann das dann irgendwie alles sammeln und dann verlosen wir diese Preise. Steht auch alles nochmal unter dem Blogpost, da ist auch nochmal ein Foto von den ganzen Sachen, die wir verlosen und auch nochmal genau erklärt, was man machen muss, um das zu gewinnen. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg. Ich hoffe, ich spreche für dich. Du bist jetzt nicht
natürlich.
Neidisch.
Neidisch. Ich meine, es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte und ich wünsche allen viel Glück. Möget ihr möglichst viele Goodies gewinnen.
Alles klar. Gut, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld und ich wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, wünsche ich dir ebenso. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Bis dann. Ciao.